Mein Name ist Clemens Steinwender, ich bin Leiter der Kardiologie des AKH Linz. Und das Thema, das mir gestellt wurde, war die Sichtweise des interventionellen Kardiologen, wie viel Intervention, sprich Angiografie mit Stent-Implantation, ist bei der stabilen KHK notwendig. Nachdem ich der erste Sprecher bin, beginne ich einen kleinen Überblick über die stabile KHK hier aufzubereiten, damit wir sozusagen gemeinsam ins Thema hineinkommen. Der Vortrag, den ich Ihnen jetzt zeige und die Empfehlungen, die daraus abzuleiten sind, gründen sich auf rezent publizierte Guidelines der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft, die sich spezifisch mit dem Management der stabilen koronaren Herzkrankheit befassen. Wie Sie oben sehen, sind das über 50 Seiten, also sehr ausführlich, nachzuschlagen jederzeit, frei zugänglich auf der Homepage der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Die koronare Herzerkrankung ist die weltweit häufigste Todesursache mit etwa 7,2 Millionen Todesfällen pro Jahr. Die zugrunde liegende Pathologie ist natürlich, wie Sie wissen, die Arteriosklerose. Und die Arteriosklerose ist ja eine Erkrankung der im Bereich der KHK, der Herzkranzgefäße, die durch diese Plaque-Formationen eine zunehmende Einengung des Gefäßlumens bedingt. Es kommt zu einem verminderten Lumen, das durchströmt ist, und einem schadhaften Anteil, der über eine dünne Kappe vom eigentlichen Atherom, von der schadhaften Läsion hier abgegrenzt ist. Und diese intima Kappe, die wir hier sehen, blau gepunktelt, ist im Endeffekt die Struktur, die die koronare Herzerkrankung unterteilt in ihre zwei hauptsächlichen klinischen Erscheinungsbilder, nämlich in die akuten Koronarsyndrome oder eben unser heutiges Thema in die stabile koronare Herzerkrankung. Ist diese Kappe nämlich hier sehr vulnerabel und jederzeit bereit zu rupturieren und damit diesen Detritus des Atheroms in Kontakt mit Blut und Blutgerinnung zu bringen, so ist es ein Koronarsyndrom, das akut auftritt, hier Tromben bildet im Gefäß und in der schlimmsten Ausformung ein akutes Koronarsyndrom einen Herzinfarkt bewirken kann. Ist die Intima Kappe dicht und nicht vulnerabel, kann der Plaque langsam weiterwachsen, über Jahre immer enger werden, zwar Beschwerden bei Belastung verursachen, aber weniger als der vulnerable Plaque und die vulnerable Intima Kappe zu akuten Koronarsyndromen neigen. Das heißt, wir haben eine Pathologie, aber durch die Vulnerabilität der Intima Kappe zwei unterschiedliche Entitäten der koronaren Herzerkrankung. Und mein Thema ist heute die stabile koronare Herzerkrankung. Ich habe hier auf einem Schema dargestellt ein Gefäß, wo Sie sehen rot den Blutfluss, der durch das Lumen geht, einengend hier zwei Plaques, die das Gefäß etwa 70% stenosieren, und blau schematisch dargestellt die dicke, nicht vulnerable Intimakappe, die den Plaque zwar immer enger werden lässt, aber nicht dazu neigt zu rupturieren und einen akuten Herzinfarkt zu verursachen. Hat so eine Engstelle eine Lumeneinengung von mehr als 70% erreicht, kommt es unter Belastung zu Beschwerden und wir sprechen von einer signifikanten Stenose. Sie sehen hier ein Angiografiebild, wo wir sicher die 70% schon überschritten haben. Hier ist sicher eine 90 bis höhergradige Stenose vorliegend im Ramus interventricularis anterior. Aber die Klinik dieses Patienten wird eine sein, dass unter Belastung, unter Sauerstoffschuld des Myokards ein Angina pectoris Schmerz auftritt, in Ruhe jedoch die Beschwerden wieder nachlassen. Das heißt, eine stabile Angina pectoris Symptomatik vorliegt. Anders, und ich habe es schon angesprochen, sind die akuten Koronarsyndrome, wo der Plaque vielleicht nicht 70% eingeengt ist, sondern nur weniger, aber die Intima Kappe über dem Atherom dünn ist, rupturieren kann, die Gerinnung aktivieren kann und dann kommt es zu Auflagerungen von thrombotischem Material und zu peripheren Embolien in das Koronarsystem mit immer wieder auftretenden Beschwerden, Angina pectoris Beschwerden auch in Ruhe, weil diese Thrombembolien natürlich unabhängig sind von Belastung oder Ruhe des Patienten. Wir sehen hier ein Angiogramm, das uns einen umspülten Plaque, das wäre hier diese nicht so stark kontrastierten Abschnitte, zeigt, wo immer wieder Blut zwar vorbeifließen kann, aber wohl Gerinnsel in die peripheren Gefäße und Kapillaren embolisieren und hier Ruhebeschwerden macht. Das wäre das Bild des akuten Koronarsyndroms des Nicht-Estehebungsinfarktes. Und dem Nicht-Estehebungsinfarkt als Partner oder als schlimmere Version gegenübergestellt wird der ST-Hebungsinfarkt, der im EKG als die typische ST-Hebung darzustellen ist, wo es durch die Plakruptur und eine überschießende Aktivierung der Gerinnung zu einem kompletten Gefäßverschluss kommt und einer ständigen totalen Ischämie in der Gefäßperipherie mit plötzlichen, auch in Ruhe auftretenden und anhaltenden Beschwerden ausgeprägter Art, das heißt anhaltende, schwere Ruheangina pectoris. Die beiden letztgenannten Beispiele sind die akuten Koronarsyndrome und haben durch die potenzielle komplette Verschlussrate des Gefäßes eine sehr hohe Mortalität. Im Gegensatz zur stabilen Angina pectoris, die eine etwas geringere Mortalität hat, nichtsdestotrotz jedoch viel häufiger ist und neben einer gewissen prognostischen Problematik vor allem auch eine symptomatische Problematik darstellt, weil Patienten in ihrer Leistungsfähigkeit, ihrem Wohlbefinden sehr stark eingeschränkt sind. Für alle drei Entitäten, und damit komme ich zu meinem Thema, ist die Koronarintervention eine Therapieoption. Wenn Sie hier wieder eine stabile Plakformation sehen, so kann ich die mit einem Herzkatheter über die Leiste oder über den Arm mit einem Draht durchführen und hier einen Stent mittels eines Ballons implantieren, der die atheromatösen Massen zurückdrängt und den Blutfluss wieder völlig herstellt. Das ist sowohl bei der stabilen Angina pectoris, also der stabilen koronaren Herzerkrankung, möglich, aber auch bei den akuten Koronarsyndromen, wo diese rupturierten Plaques dann unterhalb der Schichten des Stents unter kontrollierten Bedingungen abheben können. Die Frage ist, wann und mit welcher Dringlichkeit muss man intervenieren, und da haben wir einen sehr großen Unterschied. Die akuten Koronarsyndrome, die ja beide, ob jetzt als N-STEMI oder als ST-Hebungsinfarkt, als STEMI zum massiven Herzinfarkt führen können, müssen sehr rasch einer interventionellen Therapie zugeführt werden. Man spricht beim N-STEMI zumindest von innerhalb 48 Stunden, bei dem ST-Hebungsinfarkt so rasch wie möglich nach Symptombeginn. Bei der stabilen KHK hat man deutlich mehr Zeit, weil ja die Beschwerden nur bei Belastung auftreten, in Ruhe die Durchblutung des Herzmyokards ausreichend ist und damit keine akute vitale Gefährdung ist. Das heißt, mein Thema, das sich jetzt im zweiten Teil des Vortrags hier auf die stabile KHK konzentriert, ist, wie viel von den Patienten mit solchen Stenosen müssen wir intervenieren und was können wir als Benefit für die Patienten dabei erwarten. Bei diesen beiden akuten Koronarsyndromen ist der Benefit ganz klar. Es kommt zu einer Prognoseverbesserung durch eine Reduktion der Mortalität. Bei der stabilen KHK kommt es vor allem einmal zu einer Besserung der Symptome durch eine Intervention. Die Frage der prognostischen Verbesserung durch die Intervention ist jedoch nicht so einfach zu klären, und das möchte ich Ihnen in den nächsten Dias hier präsentieren. Die stabile koronare Herzerkrankung, die diese stabilen atheromatösen Plaques als Grundlage haben, bedingt stabile Symptome bei Belastung mit Besserung und Verschwinden der Angina pectoris in Ruhe. Definitionsgemäß zählen dazu jedoch auch Patienten mit bekannter KHK, die durch Therapie zum Beispiel eine vorhergehende Stent-Implantation asymptomatisch sind und möglicherweise neue Plaques im Laufe der Jahre dazu bekommen. Aber es werden auch Patienten als suspekt von koronarer Herzerkrankung befallen angesehen, die zwar asymptomatisch sind, aber aus welchem Grund auch immer eine Testung bezüglich KHK haben, zum Beispiel eine Ergometrie, die dann ein pathologisches, also abnormales Ergebnis bringt. Um diese Patienten müssen wir uns kümmern, weil wir wissen, dass diese Patienten, trotzdem sie stabil sind, stabile Plaques haben, eine stabile Symptomatik haben, eine jährliche Mortalität von bis zu 2,5% aufweisen und zusätzlich auch pro Jahr in etwa 2 bis 2,7% nicht tödliche Myokardinfarkte erleiden können. Das heißt, das Ziel ist, bei dieser großen Masse an Patienten mit stabilen Symptomen, das heißt über Jahre aufgebauter Klinik, herauszufinden, welche Patienten die Subgruppe darstellen, die eine schwere koronare Herzerkrankung haben und die daher von einer invasiven Diagnostik, sprich von einem Herzkatheter und von einer Revaskularisation, das heißt einer Stentimplantation oder bei ausgeprägter Erkrankung einer aortokoronaren Bypass-Operation profitieren. Und die Patienten mit stabiler koronarer Herzerkrankung haben prognostisch nicht diese schlechten Karten wie Patienten mit akutem Koronarsyndrom. Aber sie können als Subgruppe mit hochgradiger Erkrankung natürlich trotz allem eine erhöhte Mortalität aufweisen. Und wir müssen danach drängen und uns bemühen, diese Patienten zu identifizieren, die, wie hier eine Hauptstammstenose der linken Koronararterie, eine subtotale Abgangsstenose des Vorderwandastes und des Seitenwandastes haben, obwohl dieser Patient nur eine stabile Klinik hat und keine instabile, hat er eine schlechte Prognose im Verhältnis zu einem Patienten, der im Vorderwandast ziemlich weit peripher eine Stenose hat, die ihm zwar bei Belastung Beschwerden machen wird, aber nur mit einer gering verschlechterten Prognose einhergeht. Das heißt, im Endeffekt müssen wir diese Patienten identifizieren aus der großen Gruppe der Patienten mit stabiler Angina pectoris und da bleibt uns sehr oft nur unter Anführungszeichen die Koronarangiografie. Wir wissen, dass bei Patienten mit stabiler Klinik die Mortalität, das heißt die Lebensgefahr, über die nächsten 5 Jahre ansteigt mit dem Grad der Veränderungen der Gefäße. Eingefäßerkrankungen haben ein 1%iges Risiko pro Jahr an Mortalität. Bei 3 Gefäßerkrankungen und hochgradiger Einengung des Vorderwandastes kann die Mortalität auch bei stabiler Klinik auf über 8% ansteigen. Und wir wissen natürlich nicht, wenn ein Patient mit stabiler Klinik zu uns kommt, in welchem Bereich er hier einzuordnen ist, solange wir die Koronarien nicht dargestellt haben. Und als Goldstandard gibt es dafür halt nach wie vor nur die Koronarangiografie, die Koronar-CT-Untersuchung, sprich die nicht-invasive Darstellung der Herzkranzgefäße, hat uns eigentlich leider bislang enttäuscht. Bei allen Benefits, die sie liefert, vor allem zum Ausschluss einer koronaren Herzerkrankung, aber zum genauen Darstellen und Einordnen der Patienten in diese Gruppe sind wir nicht entscheidend weitergekommen. Zusätzlich ist die Mortalität bei Patienten mit stabiler koronarer Herzerkrankung nicht nur abhängig von der Art und Ausprägung der Arteriosklerose, sondern vor allem auch vom Ausmaß des Herzmuskels, der von der Ischämie betroffen ist. Sie sehen hier Prozent an totalem ischämischen Myokard und ist das Myokard, das minder perfundiert ist unter Belastung, einmal mehr als 20% ischämisch in seiner Gesamtheit, 20% des gesamten Myokards des linken Ventrikels, so steigt die Mortalität sehr stark an und umso mehr Effekt haben wir durch eine Revaskularisation. Das heißt, wir haben wieder die Situation bei stark verkalkten und ausgeprägten Läsionen in den Herzkranzgefäßen, wird es zu mehr ischämischen Myokardanteil kommen und umso höher ist die Mortalität umso ausgeprägter der Benefit durch eine Revaskularisation. Jetzt ist es aber so, dass wir die Prozent-Total-Myokard-Ischämie sehr schwer angeben können. Wie wollen wir das vorher evaluieren? Das ist eine Technik, die zwar über das MR möglich ist. Diese Technik ist aber noch nicht ausgereift und überall anwendbar. Man kann über kardiale MR den Anteil des ischämischen Myokards errechnen. Die Untersuchung ist aufwendig, dauert lange und ist deshalb noch nicht in breiter Wirksamkeit und überall verfügbar. Wir können uns auf nur einfachere Methoden zurückziehen, wie die Ergometrie, wo eine pathologische Ergometrie mit ST-Streckensenkungen unter Belastung Rückschlüsse auf die Größe des ischämischen Myokards indirekt zulassen. Das ist jedoch sicher noch nicht vergleichbar mit der genauen Angabe durch die Magnetresonanz. Das heißt, im Endeffekt bleibt uns nur die Koronarangiografie, um das Ausmaß der atherosklerotischen Veränderungen zu evaluieren. Und wenn wir diese dann sehen, müssen wir uns entscheiden, ob eine Revaskularisation neben der Besserung der Beschwerden für den Patienten auch eine Besserung der Prognose bringt. Und angiografieren sollen wir Patienten mit einer CCS Klasse 3, das heißt Belastungsangina pectoris, Druck auf der Brust schon bei geringer Anstrengung, trotz optimaler Medikation. Die optimale Medikation ist Aspirin und eine antianginöse Therapie mit Nitraten, meist Beta-Blockern und oder Calcium-Antagonisten. Oder eine CCS-Klasse, die unter 3 ist, also nur bei mittlerer oder geringerer Belastung, aber einen positiven, nicht-invasiven Test, sprich meistens einer positiven Ergometrie, seltener auch einem auffälligen Herz-MR. Als Zwischenschritt, wenn wir jetzt angiografieren und schon die Koronaranatomie des Patienten wissen, aber nicht sicher sind, ob diese Verengungen, die wir sehen hier, hochgradig, sprich mehr als 70% sind oder nicht, haben wir die Möglichkeit, mit einem Druckdraht zu messen. Das heißt, die Blutdrücke, wenn Sie so wollen, ober- und unterhalb der Stenose zu messen und zu sehen, ob hier ein Druckgradient da ist, der ein gewisses Ausmaß überschreitet. Und daraus können wir rückschließen, ob diese Stenose den Patienten gefährdet, auch prognostisch oder nicht, und damit während der Diagnostik gezielt die Entscheidung zu treffen, ob hier eine Stentimplantation sinnvoll und für den Patienten neben der Symptomlinderung auch prognostisch wirksam sein wird. Das heißt, diese Druckdrahtmessungen werden in Zukunft immer häufiger werden und wichtiger werden bei Patienten mit stabiler koronarer Herzerkrankung. Ich bin bei den letzten Dias, brauche noch 3 Minuten, würde ich schätzen. Die Indikation zur Revaskularisation ist dann abhängig von dem, was wir finden, optisch bei der Angiografie und oder wenn wir nicht eindeutig den Stenosegrad quantifizieren können, was uns der Druckdraht an Zusatzinformation gibt, ob hier eine hochgradige Stenose vorliegt oder nicht. Generell sagt man, eine Hauptstammstenose, wie wir sie schon gesehen haben, mit mehr als 50% ist eine klare Indikation zur Revaskularisation, zum Verbessern der Prognose und zum Verbessern der Beschwerden bei Belastung. Selbiges gilt auch für den Vorderwandast, den LAD, Left Anterior Descendant. Wenn der mehr als 50% eingeschränkt ist, der Patient bei Belastung Beschwerden hat, bringt eine Revaskularisation sowohl prognostisch als auch symptomatisch was. Seltenere Gruppen, wenn es nur mehr ein offenes Gefäß gibt etc., möchte ich hier jetzt nicht genau evaluieren. Was ganz wichtig ist, was hier unten steht, ist, wenn der Patient keine eindeutige Angina pectoris hat und eine Engstelle gefunden wird, die nicht im Hauptstamm oder im Vorderwandast liegt, sondern zum Beispiel im Hinterwandast der rechten Koronararterie oder der Arteria circumflexa, und ich keinen MR-Hinweis habe auf eine gewisse Prozentzahl von schlecht durchblutetem Myokard oder eine Druckdrahtmessung, die mir einen gewissen Gradienten anzeigt, dann soll ich nicht intervenieren. Also da müssen sich die interventionellen Kardiologen lösen von diesem okulostenotischen Reflex, dass jede Stenose, die gefunden wird, auch interveniert werden muss. Liegt diese Stenose nicht im Hauptstamm oder im Vorderwandast, hat der Patient nicht eindeutige Beschwerden oder Nachweise einer Ischämie, muss nicht interveniert werden. Und wenn man hier komplexe Stenosen hat, wie Hauptstamm, proximaler LAD mit anderen Stenosen in anderen Gefäßen, ist die Empfehlung zunehmend dringlicher von den Gesellschaften, dass ein Hard-Team geholt werden muss, um zwischen Kardiologen und Herzchirurgen die beste Entscheidung für den Patienten zu treffen. Es soll nicht mehr Zufall sein, sozusagen, wo der Patient landet, ob er jetzt dann eine Intervention mit einem Stent oder einen Bypass kriegt, überspitzt formuliert, sondern das soll mit dem Patienten und den Spezialisten für Stentimplantation oder Herzchirurgie entschieden werden. Und das sind noch zwei Schemata, wie dieses Heart-Team entscheiden soll. Ist nur ein Gefäß zu intervenieren, so wird das mit einem Stent leicht zu machen sein. Ist eine komplexere Erkrankung hier vorhanden, muss das im Heart-Team diskutiert werden. Ist das chirurgische Risiko nicht allzu hoch, wird bei höhergradiger Verteilung der Stenosen-Dreigefäßerkrankung der Chirurg zu Werke schreiten, wir werden das jetzt noch hören, weil hier die prognostische Langzeitwirkung besser ist als durch die Stentimplantation. Selbiges, also das wäre hier eine Intervention nur der Vorderwandast, hier kann man diskutieren mit dem Chirurgen, aber diese Intervention wird sich hier interventionell leicht machen lassen, die anderen Gefäße sind gesund, hier muss man nicht Bypass noch auf andere Gefäße setzen, hier wird die Indikation relativ deutlich Richtung Intervention und nicht Richtung Bypass-Operation gehen. Ist der Hauptstamm jedoch betroffen, Left Main Coronary Artery wie hier, sehr komplex, sehr schwer zu intervenieren, wird bei zusätzlichen Erkrankungen in anderen Gefäßen noch die Entscheidung zugunsten des Chirurgen fallen. Revaskularisiert gehören auf jeden Fall beide Arten von Stenosen. Die anderen Stenosen, sprich Seitenwandast, Hinterwandast, sind prognostisch nicht unbedingt zu intervenieren bei stabiler Symptomatik, aber der Stent ist bei diesen Stenosen mit Abstand die beste Therapie zur Linderung der Symptome. Wenn Medikamente nicht ausreichen, ist das eine absolute Indikation. Also ein Stent verlängert nicht immer das Leben, aber er kann in vielen Fällen Symptome bei Belastung deutlich lindern. Es ist nicht so, dass wir Kardiologen in jedem Fall, wo wir ein Stent das Leben implantieren, ein Leben verlängern oder Leben retten, aber wir können in vielen Fällen Symptome sehr gut behandeln. Wenn wir Stents verwenden, ist die Empfehlung ganz klar, neuartige Stent, Drug-Eluting Stent, die die In-Stent-Restenose-Rate wieder deutlich geringer machen. Und ich bin damit bei meinem Abschlussbild. Die Frage stabile koronare Herzerkrankung, wie viel Intervention ist notwendig, ist so aus meiner Sicht zu beantworten. Erstens einmal muss man sich die Frage stellen, wie viel Angiografie ist notwendig. Ich glaube, wir haben noch keine bessere Methode als die Angiografie, um das Ausmaß der koronaren Herzerkrankung zu evaluieren. Die Klinik allein reicht uns nicht aus, um prognostisch schlechte Fälle von guten zu trennen und nur die prognostisch schlechten zu angiografieren. Das heißt, wir müssen, solange MR fürs Herz noch nicht überall verfügbar ist, nach wie vor angiografieren, um die Hochrisikopatienten herauszufinden. Wenn wir sie gefunden haben, ist die Revaskularisation eine sehr gute Methode, um die Prognose zu verbessern und bei anderen Stenosen, die nicht Hauptstamm oder proximaler Vorderwandast sind, die beste Methode, Symptome zu lindern. Die Art der Revaskularisation soll zwischen Interventionisten und Herzchirurgen besprochen werden und ist vom Ausmaß der Verteilungen der Plaques und Komorbiditäten abhängig. Prognostisch irrelevante Stenosen, zum Beispiel in der Arteria circumflex oder der rechten Koronararterie, müssen nicht immer interveniert werden, es sei denn, die Druckdrahtmessung zeigt uns, dass sie hochgradig wirksam sind, aber nicht jede Stenose muss blind oder okulostenotischer Reflex, wie wir sagen, auf jeden Fall mit einem Stent versorgt werden. Danke für die Aufmerksamkeit.